Hallo Lars.
Hallo.
Hallo. Genau, ja, schön, dass es geklappt hat, so spontan mit unserem Interview. Ich habe mir jetzt für den Anfang überlegt, dass ich vielleicht nochmal kurz zusammenfasse für meine Hörer, also woher wir uns auch kennen und wie dieses Interview hier zustande gekommen ist. Denn wir haben uns vor 2 Wochen, das ist glaube ich jetzt hier, auf der Invest-Messe in Stuttgart, haben wir uns kurz kennenlernen können. Das war sehr cool.
Ja, war ein bisschen viel los, aber sonst, ja.
Genau, richtig. Ja, das Thema so P2P-Kredite ist für mich natürlich super interessant, weil in meinem Blog und in meinem Podcast geht es ja so ums passive Einkommen. Ja, da beschäftige ich mich im Prinzip mit allen Arten, die es so gibt, wie man passives Einkommen irgendwie generieren kann. Mhm. Und so über dieses P2P-Kredite-Thema bin ich jetzt eigentlich auch erst selber vor kurzem gestolpert. Und dachte mir dann erstmal so, oh, was ist das jetzt genau? Deswegen war dann bei mir so der Gedanke, okay, ich suche mir jetzt mal jemanden, der sich damit besser auskennt als ich. Das bist auf jeden Fall du. Du bist ja schon so der man muss schon sagen, der ja, P2P-Kredite-Guru in Deutschland, glaube ich.
Hat sich so entwickelt, ja, tatsächlich.
Genau, du hast einen sehr erfolgreichen Blog und Webseite. Also für alle, die mal draufschauen wollen, der heißt Passives Einkommen mit P2P-Privatkrediten. Und hast du auch ein Buch geschrieben, das heißt Investieren in P2P-Kredite.
Genau, nicht alleine, zusammen mit dem Kolja Barkhorn habe ich das geschrieben.
Genau, richtig. Und deshalb dachte ich mir jetzt so als Einstiegsfrage vielleicht, wäre es ganz interessant, wie du eigentlich selber so zu diesem Thema gekommen bist. Also bist du da drüber gestolpert einfach so oder wie kam das?
Ja, tatsächlich. Also ich habe ja gerade den Kolja schon erwähnt und ich habe bei ihm damals auf dem Blog beziehungsweise auf seinem YouTube-Kanal das erste Video über Auxmoney gesehen und fand das auch total cool, habe da investiert und dann bin ich auf Plattformen wie Bondora, Mintos etc. gestoßen und irgendwann, also wir kannten uns schon vorher und waren befreundet und dann haben wir uns entschieden, ein Buch darüber zu schreiben zusammen. Mhm. Ja, und dann dachte ich mir irgendwann, okay, wäre ja cool, dass man einfach einen Blog baut als Marketing ein bisschen für das Buch. Naja, und heute ist es halt andersrum. Heute ist das Buch halt eher Marketing für den Blog. Ja, aber so bin ich dazu gekommen. Also einfach durch ein Video von Kolja. Ich kannte es vorher auch nicht.
Ach so, du hattest zuerst das Buch und dann den Blog erst.
Genau, ja, das Buch haben wir zusammengeschrieben, ja. Also der Blog kam erst später, ein Jahr später.
Interessant. Und wann hast du dann persönlich das erste Mal in so P2P-Kredite investiert?
Ich bin seit 2014 bei Auxmoney. Auxmoney war meine erste Plattform und danach kam Bondora. Also 2014 sind jetzt 5 Jahre.
Ja, das ist schon ein bisschen her. Ja, super, cool. Und jetzt vielleicht also es gibt sicherlich Zuhörer, die wissen irgendwie noch gar nichts über P2P-Kredite. Wenn du es jetzt irgendwie jemandem erklären müsstest, was ist das eigentlich? Was sind so P2P-Kredite und wofür steht P2P überhaupt?
Ja, also P2P steht für Peer-to-Peer. Und ja, du hast recht, also das muss ich schon ganz oft erklären oder muss es eigentlich fast täglich erklären. Und ja, was man dabei macht, ist eigentlich, dass man Privatkredite vergibt an andere Menschen und dafür halt auf der anderen Seite eine bestimmte Rendite kassiert. Und das macht man natürlich nicht direkt, man geht nicht zu den Leuten hin und gibt ihnen Geld, sondern man macht das über Plattformen. Die Leute stellen Projekte auf die Plattform ein und du kannst halt in die Projekte investieren. Und neben dir können das auch noch 100 andere machen. Das heißt zum Beispiel 100 Leute können einen anderen Kredit finanzieren und daraus dann die Rendite ziehen. Das so in kurz.
Das heißt, man meldet sich einfach bei so einer Plattform an. Da gibt es ja verschiedene.
Genau, richtig. Man meldet sich da an, dann kannst du da Geld einzahlen. Und dann kannst du Kredite manuell auswählen, wenn du willst. Ich mache das inzwischen nicht mehr. Ich habe das anfangs gemacht, aber das ist so viel Arbeit, gerade wenn man viele Plattformen hat. Und heute mache ich das vollautomatisch. Fast alle Plattformen bieten solche Auto-Investoren an, die man einstellen kann nach seinen bestimmten Kriterien und dann legen die los. Musst du eigentlich gar nichts mehr machen.
Okay, das hört sich eigentlich ganz gut an.
Tatsächlich, ja.
Aber ist es dann wirklich so, dass, also kann ich mich jetzt als Einzelner, weil du hast ja gesagt, es sind quasi Privatkredite von Person zu Person, kann ich mich jetzt da theoretisch anmelden und kann sagen, hey, ich will hier ein Auto kaufen, ich brauche jetzt einen Kredit und kann das da einfach einstellen? Oder läuft es immer über einen, wie auch immer die heißen, einen Kreditvermittler oder so? Oder kann ich mich da auch als Einzelperson um einen Kredit bewerben?
Also hier in Deutschland, bei Auxmoney kannst du dich tatsächlich direkt, glaube ich, da kannst du dein Projekt bewerben und das da einstellen. Ich kenne 2 Leute, die das versucht haben, da wurde es abgelehnt. Die waren allerdings beide selbstständig, das kann daran liegen.
Okay.
Ansonsten eine andere Plattform in Deutschland ist, glaube ich, noch Smava, wo das funktioniert. im Ausland weiß ich nicht genau, wie das da machst. Da kenne ich das Verfahren nicht. Ich weiß Bondora, das ist halt, die vergeben auch die Kredite selbst. Da kannst du das machen. Allerdings musst du dafür, keine Ahnung, in Estland ansässig sein oder in Spanien oder in Finnland. Von daher keine Erfahrung, wie das da läuft. Aber es geht auf jeden Fall, ja.
Okay, interessant. ja, die Frage kam daher so ein bisschen, weil ich habe mich auf Mintos schon so ein bisschen umgesehen. Und ja, es gibt da so eine Option, die du anwählen kannst, die heißt Buyback Guarantee, also Rückkaufgarantie. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie das dann eigentlich funktioniert. Also das heißt doch, dass wenn ich jetzt da in einen Kredit investiere und der aber dann nicht mehr bedient werden kann von dem, der das eigentlich abzahlt, dann wird der zurückgekauft von wem dann genau?
Ja, genau. Mintos ist ja mehr so ein Marktplatz. Das heißt, da sind verschiedene Darlehensanbahner oder Loan Originator heißen die ihre Kredite auf die Plattform stellen. Und die da geben halt so eine Sicherheit. Die sagen, dass wenn ein Kredit jetzt 30 oder 60 Tage überfällig ist, das ist immer unterschiedlich, dann sagen die, okay, wir kaufen den Kredit zurück und dann bist du aus dem Risiko raus und kannst dir halt einen neuen Kredit suchen. Ja, das ist halt diese Garantie, wobei das natürlich keine Garantie im eigentlichen Sinne ist, sondern die übernehmen halt nur das Risiko. Das Risiko wird nur verlagert von dir wieder zurück auf den Darlehensanbahner. Das macht das Ganze zwar planbar, aber auf der anderen Seite auch total intransparent, weil du gar nicht mehr weißt, okay, ist der Kredit dann jetzt am Ende ausgefallen oder nicht? Das kriegst du gar nicht mehr mit.
Das hört sich irgendwie im ersten Moment so ein bisschen komisch an, weil heißt das nicht dann auch, dass ich gar kein Risiko mehr habe als Investor jetzt? Weil das immer, wenn da irgendwas ausfällt, wird das immer zurückgekauft und dann habe ich eigentlich null Risiko mehr.
Tatsächlich, solange dieses Gesamtkonstrukt funktioniert, ist das so, ja. Aber es gab auch schon den Fall bei Mintos, dass ein Darlehensanbahner halt pleite gegangen ist. Der hatte auch die Rückkaufgarantie. Ja, da hast du halt auch schlechte Karten. Also, wie gesagt, das ist keine richtige Garantie. Es kann trotzdem was passieren. Aber es macht das Ganze halt planbar. Also, im Prinzip kann nichts passieren, solange anderweitig nichts passiert.
Okay, also es ist besser, das zu haben, als nichts zu haben, sagen wir es mal so.
Das weiß ich auch nicht. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also, wenn du eine Planbarkeit in deinem Investment magst und immer genau wissen möchtest, was im Monat zurückkommt, dann ist es cool. Deswegen mag ich das ganz gerne. Mhm. Aber wenn du da halt nicht drauf stehst und genau wissen willst, was mit deinen Krediten passiert, dann lässt es halt einfach weg. Aber es gibt auch Plattformen, da kannst du gar nicht mehr ohne investieren. Also von daher muss man da immer dann seine Auswahl genau überprüfen.
Okay, alles klar. Und genau, wenn wir jetzt schon gerade bei diesen Plattformen sind, wenn ich jetzt Anfänger bin oder jetzt mal für alle Anfänger da draußen, hast du, ja, gibt es da irgendwelche Unterschiede bei diesen verschiedenen Plattformen oder gibt es auch bestimmte, die du jetzt für Anfänger vielleicht besonders empfehlen würdest?
Ja, also Unterschiede, also die größten Unterschiede sind eigentlich in den Kreditarten. Das heißt, manche geben Konsumkredite, manche Immobilienkredite und es gibt welche, die vergeben die Kredite selbst, wie Bondora, und es gibt Marktplätze wie Mintos, wo halt andere Nicht-Banken-Anbahner, die halt auf die Plattform draufpacken. Und dann kannst du quasi rein investieren. Das sind so die größten Unterschiede. Und für Anfänger würde ich tatsächlich Mintos empfehlen, weil Mintos ist einfach ziemlich groß, die sind bekannt, die sind relativ sicher, würde ich mal sagen. Und es ist keine Plattform, wo man jetzt gar nichts machen muss. Also man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, weil man so gar nichts machen muss, wie bei Bondora Go & Grow zum Beispiel, wo du nur einen Knopf drücken musst. Und dann läuft das, ist auch auf einer Seite cool, weil du nichts machen musst, aber auf der anderen Seite beschäftigst du dich als Anfänger dann damit auch gar nicht. Deswegen ist Mintos eigentlich ein ganz cooler Start. Oder Via Invest, die haben sich auch ziemlich gemacht. Aber ich würde Mintos für Anfänger immer empfehlen eigentlich.
Mhm. Gut zu wissen, sehr schön.
Du bist auch bei Mintos investiert, oder? Hast du erzählt?
Ja, ich habe mich da mal umgeschaut und genau, das ist demnächst. Also ich will eigentlich in 4 Plattformen investieren und denke, das wird Bondora, Mintos, Via Invest, wie du gerade gesagt hast, und vielleicht Estate Guru.
Mhm. Genau. Also die klassischen 4 Verdächtigen, ja. Hast du dich schon gut informiert?
Ja, über deinen Blog. Hast du denn persönlich irgendeine sozusagen eine Lieblingsplattform oder gibt es das eigentlich nicht?
Tatsächlich ist das momentan Via Invest. Bei denen bin ich auch schon wirklich von Anfang an dabei und die haben sich echt gemacht in der Zeit. Und sind auch ziemlich auf mein Feedback eingegangen und auch auf das von den Investoren. Das finde ich ziemlich nett. Und das Team ist klasse. Und ich war jetzt vor kurzem bei Crowdestor. Das ist so eine Crowdfunding-Plattform in Riga. Und da fand ich auch das Team einfach genial und diese Projekte. Das ist auch gerade mein Geheimfavorit. Wobei das halt, ja, ein ganz anderes System ist als bei Mintos zum Beispiel. Also da investierst du halt in teilweise Luxusjachten oder in Kryptofarmen, solche Späßchen mit 20-30% Rendite. Das ist dann natürlich schon ziemlich risikoreich, aber es macht Spaß.
Okay, krass, dann kann man ja dann alles Mögliche investieren.
Ja, also
nicht, tatsächlich. Nicht nur so klassisch, sondern irgendwie, ja, so gefühlt irgendwie in alles, was Geld abwerfen kann.
Ja, genau. Also die haben mal gesagt, die wollen sich auf Energieprojekte konzentrieren, aber praktisch ist trotzdem irgendwie alles dabei. Auch Konzertanbieter hatten sie jetzt, glaube ich, mal dabei, wurden irgendwelche Konzerte finanziert. Das ist schon sehr interessant. Aber trotzdem ist die Auswahlquote bisher noch gleich null. Also die machen einen guten Job.
Mhm. Ja, nicht schlecht.
Ja.
Und falls du das verraten willst, weiß ich nicht, ob du das willst, mit wie viel Geld bist du denn in P2P-Kredite investiert? Also du kannst auch gerne so eine grobe Hausnummer irgendwie sagen.
Ja, ja, in Deutschland redet man ja nicht über Geld.
Genau, ich weiß aber nicht, ob die Leute darüber reden wollen.
Ja, ich habe damit eigentlich kein Problem. Ich führe es ja auch meistens komplett öffentlich auf meinem Blog. Also ich aktualisiere es jetzt nicht ständig, aber ich mache jetzt keine Geheimnisse bei meinen Screenshots oder so. Und aktuell bin ich sechsstellig investiert, gestreut über knapp 20 Plattformen. Wobei ein Großteil derzeit tatsächlich auf Bondora, Go & Grow liegt, einfach weil das Geld da geparkt ist.
Boah, okay. Und in wie viele Plattformen bist du dann investiert?
Sag nochmal. Jetzt circa 20 momentan. Ich glaube, es sind 19. 20.
Ja. Also gut gestreut, ja.
Ja. Mhm. Wobei viele habe ich halt angetestet, um mir das über die Jahre erstmal anzuschauen. So mache ich es eigentlich immer. Und fange dann erst an, später ein bisschen mehr zu investieren, wenn ich Sicherheit gefunden habe und sehe, wie entwickelt sich die Plattform. Also sind manche dabei, da habe ich viel investiert, manche ganz, ganz wenig. Also es gleicht sich dann im Mittel immer aus. Aber Bondora ist jetzt eine, da bin ich schon am längsten dabei und daher, den vertraue ich mein Geld ganz gerne an.
Und wenn jetzt jemand damit anfangen will und sagt, er ist da irgendwie neugierig, er will da auch mal ein bisschen was investieren, meinst du aus deiner Sicht, dass es da irgendwie so einen, sage ich mal, vielleicht Minimalbetrag oder sowas gibt, den man schon investieren sollte, damit sich das überhaupt lohnt? Oder kann man jetzt auch sagen, hey, ich investiere jetzt mal, weißt du, nur 10 Euro oder 20 Euro in Bondora. Lohnt sich das überhaupt dann, oder?
Lohnen am Ende wahrscheinlich nicht finanziell, aber zumindest um die Plattform auszutesten, ist schon okay. Bei Bondora kannst du zum Beispiel ab 1 Euro anlegen, mhm, pro Kredit. Bei Mintos sind es 10. Bei anderen geht es dann auch manchmal erst bei 50 los, aber theoretisch kannst du mit sehr, sehr wenig Geld anfangen. Ob das dann sinnvoll ist am Ende, sei mal dahingestellt, weil du willst ja vielleicht auch am Ende ein bisschen was raushaben. Also so grob kann man immer sagen, wenn man 1.000 Euro investiert, dass man dann im Monat circa 10 bis 12 Euro rausbekommt an Zinsen. Das so als Richtlinie vielleicht.
Okay, aber es ist ja ganz interessant, dass jetzt jemand, der ja vielleicht sich das erstmal anschauen will, da tatsächlich auch mit sehr, sehr wenig Geld einsteigen kann, dass man ein bisschen ausprobieren kann.
Hm.
Und wenn es einem nicht passt, dann ja, holt man das Geld halt irgendwie zurück. Oder beziehungsweise je nachdem, wie man da investiert ist dann.
Ja, genau, wenn es so einfach geht. Also bei manchen Plattformen wie EstateGuru, wenn du jetzt in so einem Immobilienkredit drin bist, der 3 Jahre läuft, da wirst du dann nicht mehr rauskommen. Aber bei solchen Sachen wie Go & Grow, da kannst du es halt tatsächlich täglich abziehen, wenn du willst.
Mhm, genau. Und was würdest du denn sagen, also wegen der Streuung? Weil auf deinem Blog habe ich gelesen, da hast du geschrieben, ja, man sollte das schon streuen, relativ gut, wenn man jetzt da in so Plattformen einsteigt.
Mhm.
Auf wie vielen Plattformen sollte man da jetzt, sagen wir mal, deiner Meinung nach einsteigen? Wir müssen jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gleich 20 sein oder über 20, wie du das jetzt machst.
Nee.
Was ist da sinnvoll?
Also da ist auch wieder die Frage, mit wie viel Geld du da einsteigst und bis wohin du dich sicher fühlst auf einer Plattform. Aber ich würde zu Anfang auf gar keinen Fall mehr als 2 oder 4 nehmen. Das reicht völlig aus, weil du willst ja die Plattform auch kennenlernen und ansonsten hast du da das totale Overmanagement irgendwann.
Ja, stimmt.
Alleine Mintos ist schon mit seinen 60 Darlehensanbahnern ist eigentlich schon vollkommen ausreichend für die ersten paar Euro, die man da drauf schiebt. Mhm. Da ist man ja schon in sich gut gestreut.
Okay, sehr gut. Das heißt, wenn ich jetzt mit 4 anfange, ist das schon mal nicht schlecht.
Ja, wenn es überhaupt notwendig ist. Also es kann auch durchaus weniger sein. Was ist denn bei dir? Du bist jetzt auf Mintos investiert. Fühlst du dich da sicher? Nur da? Würdest du da 10.000 Euro drauf schieben?
Boah, ich glaube 10.000 Euro irgendwie noch nicht. Nee.
Okay.
Weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht 1.000 Euro mal oder so. Hm. Aber irgendwie muss es, glaube ich, jetzt für mich am Anfang muss es noch so eine Grenze sein, wo ich, wenn ich das Geld komplett verlieren sollte durch irgendwas, warum auch immer, dass es, ja, dass ich da so noch so an der Schmerzgrenze bin. Ich glaube, bei 10.000 Euro wäre das schon so, wow, okay, das würde richtig wehtun. Hm. Bei 1.000 Euro ist natürlich auch schon nicht so geil, aber da denke ich mir dann noch, na gut, das ist irgendwie noch mehr überschaubar als 10.000 Euro, aber ich glaube, es ist so, wie du auch gesagt hast, dass man da auch selber erstmal so ein bisschen Vertrauen irgendwie in diese Plattform aufbauen muss. Man muss da, glaube ich, erstmal einsteigen und dann mal gucken.
Ja, Genau, da wollte ich jetzt bei der Frage auch drauf hinaus. Das ist halt eine totale Vertrauenssache. Also wenn du halt 5 Jahre dabei bist und siehst, da passiert nichts und du fühlst dich auch sicher mit deinem Investment, dann stockst du da automatisch auf und fühlst dich vielleicht auch besser.
Ja, ich glaube auch, dass das wahrscheinlich dann eine Zeitfrage ist, wenn man da mal, ich meine, du bist ja jetzt da auch schon ewig dabei. Wenn du, keine Ahnung, wie lange es die jetzt schon gibt, wenn du da jetzt schon 2, 3, 4 Jahre dabei bist und das immer gut gelaufen ist oder hauptsächlich gut gelaufen ist, da kommt gleich meine nächste Frage eigentlich dann.
Ja, okay.
Dann, ja, glaube ich, baut man da ein ganz gutes Vertrauen auf und dann würde ich wahrscheinlich auch über die Zeit mich da relativ sicher fühlen mit vielleicht irgendwann mal 10.000 Euro oder so.
Hm. Ja, vielleicht schaffst du es ja irgendwann auch mal, eine von den Plattformen zu besuchen und dann wirst du vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen da rein haben. Sie sind ja extrem offen, da kannst du ja als Investor auch hinfahren und dir die Büros anschauen, wenn du Bock hast. Das ist schon ziemlich cool.
Ja, das stimmt. Das hilft auf jeden Fall, wenn man sieht, dass es die wirklich gibt, dass das Geld nicht irgendwo hinfließt sozusagen.
Ja, ich habe ja eben gehört, dass du im Sommer in Riga bist. Von daher kannst du ja mal bei Mintos vorbeischauen.
Ja, genau. Das wäre ein Plan. Beim Citizen Circle treffen. Kleine Werbung am Rande.
Ja.
Wo wir gerade von Erfahrungen schon gesprochen haben, hast du denn schon jemals mit einer von diesen vielen Plattformen, die du getestet hast, wirklich negative Erfahrungen gemacht?
Also negative Erfahrung ja, Geld verloren unterm Strich tatsächlich noch nie. Also negative Erfahrung habe ich auch ausschließlich in Deutschland bis jetzt gemacht, bei Aux Money. Da kommt einfach nicht viel warum. Ich glaube, ich habe jetzt eine Rendite am Ende gehabt von 3% oder sowas.
Mhm.
Eine zweite Plattform gehabt, die hieß Crossland. Die haben ihren Geschäftsbetrieb eingestellt nach 1,5 Jahren. Aber die haben auch alles zurückgezahlt. Von daher habe ich da auch keinen Verlust. Ja, von daher, also wirklich schlechte Erfahrung kann man eigentlich auch nicht sagen. Also ist halt nicht viel warum gekommen. Aber im Verhältnis zu den, oder im Gegensatz zu den baltischen Plattformen, ist einfach kein Vergleich.
Hm.
Da können wir Deutschen leider nicht mit unserer Plattform. Aber tatsächlich habe ich noch nirgendwo Geld verloren. Also Kredite verliere ich, glaube ich, täglich. Ich weiß gar nicht bei meinen vielen Krediten, wie viel da täglich ins Inkasso wandern, aber unterm Strich passt es eigentlich immer, dass kein Verlust am Ende rauskommt. Bis jetzt.
Okay, krass, Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass du da noch nie mit einem Minus irgendwo rausgegangen bist.
Nö, eigentlich nicht. Also diese Übersicht, die du auf meiner Website siehst, auf der rechten Seite, die versuche ich auch monatlich zu aktualisieren. Mhm. Und da ist jetzt bis jetzt noch alles grün, aber es war auch noch nie irgendwas rot. Also von daher.
Okay, das ist super natürlich.
Das ist aber auch so ein bisschen das Wunder der Rückkaufgarantie, weil viele Plattformen haben das einfach. Und solange die halt funktioniert, ja, kann halt auch nichts ins Minus wandern.
Ja gut, das stimmt natürlich. Aber es ist natürlich schon lustig, weil dann, also man hört ja immer so, ja, dass also P2P-Kredite, dass das ein Hochrisiko-Investment ist und so weiter. Und wahrscheinlich ist es das auch irgendwie. Aber natürlich, wenn man jetzt von dir hört, dass das eigentlich bisher immer gut gegangen ist, ist natürlich schon so die Überlegung, also verstehe ich auch, dass jetzt viele Leute darüber nachdenken, das mal auszuprobieren.
Mhm.
Meinst du dann eigentlich dann aus deiner Sicht, dass man das überhaupt so sagen kann? Also, dass das überhaupt ein Hochrisiko-Investment ist? Oder ich meine, wie viel Risiko steckt dann da wirklich drinnen? Das ist schwierig jetzt zu sagen. Aber.
Ja, ich für mich sage nicht, dass es ein Hochrisiko-Investment ist. Ich habe allerdings auch, weiß ich nicht, vielleicht andere Einblicke als die anderen Investoren. Aber generell ist das Problem bei den Peer-to-Peer-Krediten ja, dass die einfach noch nicht so lange existieren.
Mhm.
Das heißt, ja, das mag jetzt irgendwie so ein Hype sein, der schon seit Jahren anhält. Aber so der richtigen Härtetest hat die Branche halt noch nicht überstanden. Und solange das nicht der Fall ist, ist es tatsächlich auch ein Hochrisiko-Investment, muss ich sagen. Aber ich vertraue den Leuten halt einfach mehr. Deswegen sage ich für mich, das ist okay und investiere da auch gerne eine 6-stellige Summe rein.
Kann man das vom Risiko her, habe ich mir gedacht, mit irgendwas vergleichen? Also ich meine, weißt du, bei Aktien sagen die Leute ja auch, das ist irgendwie risky und ja, na klar, irgendwie je nachdem, welche Strategie man da fährt und so. Aber meinst du, man kann das irgendwie vom Risiko her mit irgendwas anderem vergleichen, mit so einer anderen Investmentart?
Sehr, sehr schwer, da Vergleiche zu ziehen.
Ja.
Könnte ich jetzt so nichts sagen, ne?
Und was meinst du denn, was sind denn deiner Meinung nach so die, oder gibt es so Top 3 Fehler, die man deiner Meinung nach beim Investieren in so P2P-Kredite machen kann? Gibt es sowas?
Ja, ich glaube, es gibt auch Top 10 Fehler. Also
okay.
Aber so der größte Fehler ist halt tatsächlich nicht zu diversifizieren.
Mhm.
Weiß ich nicht, irgendwie auf eine Plattform zu gehen wie Aux Money mit 100 Euro und dann in 4 Kredite zu investieren und meinen, dann ist man ausreichend gestreut. Das funktioniert leider nicht. Dann gibt es noch so einen Klassiker, dass Leute viel zu ungeduldig sind, wenn die auf Plattformen gehen. Die merken dann, okay, weiß ich nicht, nach 2 Tagen ist mein Geld immer noch nicht voll investiert. Nee, die Plattform ist doof, ich gehe auf eine andere. Sehe ich auch ganz, ganz oft in meiner Community. Und es ist noch ein Fehler, wenn ich jetzt noch einen dritten nennen soll, dass die Leute ganz zu Anfang immer ganz viel wollen. Das heißt, es ist auch wieder so ein bisschen der Ungeduld geschuldet. Man sieht ganz viele Plattformen mit hohen Renditen und investiert direkt zu Beginn auf 10 Plattformen oder so und ist dann total von dem Overmanagement, ja, wird man dann fertig gemacht.
Okay.
Ja, also das sollte man auch auf jeden Fall vermeiden zu Anfang.
Das heißt, man muss am Anfang oder man muss generell auch einfach ein bisschen Geduld mitbringen.
Ja,
geht nicht von jetzt auf gleich und so. Geht eigentlich bei nichts von jetzt auf gleich, bei keinem Investment. Man muss ja immer irgendwie Geduld haben.
Ja, haben wir aber meistens nicht.
Okay, ja, das ist schon mal gut zu wissen für alle, die jetzt hier zuhören und das irgendwie noch nie gemacht haben und das vielleicht gerne mal ausprobieren wollen.
Ja.
Ich würde gerne noch so ein bisschen umleiten auf so das Thema passives Einkommen irgendwie generell. Mhm. Weil ja, da geht es ja jetzt viel um dieses Thema in meinem Blog und in meinem Podcast. Deswegen wollte ich dich fragen, bist du denn eigentlich jetzt so in Anführungsstrichen finanziell frei? Also hast du irgendwie so viel passives Einkommen, sage ich mal, dass es dir deine Lebenskosten deckt?
Ja, habe ich tatsächlich derzeit. Also solange das so bleibt, wie es jetzt ist, dann bin ich finanziell frei. Wobei das natürlich immer Definitionssache ist, also was man jetzt unter Freiheit versteht. Ja, es gibt ja diese Abstufung, finanzielle Freiheit, finanzielle Sicherheit etc. Ich glaube, da gibt es noch irgendwas dazwischen oder danach. Ich bin mir gerade nicht sicher. Finanzielle Freiheit heißt ja quasi, dass man eigentlich nie wieder auf Geld oder sowas achten muss und dass man sich quasi alles leisten kann. Also es ist halt immer Definitionssache.
Das ist Definitionssache, ja, das stimmt, richtig. Ja, für mich ist es eher so dieses... Ich habe dann halt so viel passives Einkommen, dass mir das meine so Lebenskosten deckt. Das heißt nicht, dass ich irgendwie nie wieder arbeite oder nie wieder arbeiten will, aber dass man halt irgendwie so eine gewisse Grundsicherheit dann irgendwann hat.
Ja.
Und war das ein Ziel, was du wirklich irgendwie verfolgt hast? Oder ist das so mit sich gekommen dadurch, dass du dieses Buch geschrieben hast am Anfang mal?
Ja, tatsächlich war es immer mein Ziel, mit 40 nicht mehr arbeiten zu müssen. Und das hatte ich dann schon ein bisschen früher erreicht. Ich hatte tatsächlich immer das Ziel, genau, finanziell frei zu sein und einfach nur noch nicht mehr arbeiten zu müssen, aber das halt zu machen, wenn ich halt Bock drauf habe. Das war schon mein Ziel, ja. Ich glaube, das erste Mal habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, so 2012, 2013, 2012, ja, so um den Dreh, mit dem ersten Buch.
Moment mal, aber das hat ja dann nicht sehr lange gedauert, wenn du das 2012 dir vorgenommen hast. Mhm. Und dann hast du es, weißt du noch, wann du das erreicht hast für dich?
Ja, circa 2017. Ja, wobei das relativ schnell ging. Also sagen wir mal von 2012 bis 2015 waren meine Online-Business-Aktivitäten so mehr so Spielerei oder auch eigentlich noch bis fast 2016 rein. Mhm. Ja, und dann wurde es eigentlich konkret und dann habe ich auch durch den Citizen Circle, um da nochmal Werbung zu machen, viele Leute kennengelernt und von denen ziemlich viel gelernt und dann ging es eigentlich innerhalb von anderthalb Jahren relativ schnell.
Okay, Wahnsinn. Das heißt, warte mal, dann sind das ja fast genau die 5 Jahre, über die ich auch so rede.
Ich würde sagen, ja, du könntest es deutlich schneller schaffen. Also du musst halt nur immer ja, die richtigen Knöpfe drücken.
Je nachdem, wie man da dahinter ist wahrscheinlich, ja genau.
Seit man reinsteckt, auch. Genau.
Ja. Ja. Und wenn du das verraten willst, was ist denn deine persönliche, so also diese größte Einnahmequelle für passives Einkommen? Sind das deine Bücher oder ist es dein Blog oder ist das irgendwas anderes?
Nee, der Blog ist tatsächlich immer noch Hobby, aber das ist halt das, was die meisten von mir kennen. Klar verdiene ich damit auch Geld, aber ja, meine Money Machine sozusagen ist mein Amazon-Business. Ich habe knapp 200 Bücher auf Amazon mittlerweile. Und das ist halt das, was ich mir zwischen ja, 2015 und 2017 aufgebaut habe.
Oh, okay.
Ja, und die finanzielle Freiheit habe ich so erreicht mit, sagen wir mal, circa 100 Büchern. Das war so der Knackpunkt.
Boah, 100 Bücher. Holla, wie hast du das geschafft?
Wobei ich die nicht alle selbst geschrieben habe, also davon abgesehen.
Nicht schlecht. Okay, das waren dann teilweise Kooperationen, aber ich meine, einige davon hast du wahrscheinlich auch selber geschrieben komplett, also so eine Mischung aus allen möglichen.
Ja, ich habe viel über Outsourcing gearbeitet, ich hatte Autoren halt, die für mich geschrieben haben und habe teilweise ja 4 bis 8 Bücher monatlich veröffentlicht.
Ja. Puh, okay, nicht schlecht.
Ja, es geht schon alles.
Da muss ich mir das auch mal überlegen. Ich habe bisher ja nur ein kleines.
Ja, Amazon ist halt einfach, naja, da sind halt wahrscheinlich vorhandene Strukturen. Es gibt schon so viele Businessmodelle, die man einfach für sich nutzen und abwandeln kann. Was jetzt halt relativ neu ist, ist die Sache mit den T-Shirts, die jetzt nach Deutschland kommen. Das ist auch so ein Riesengeschäft. Wenn ich da Zeit für hätte, würde ich es auch noch machen.
Mhm. Dieses Amazon Merch oder so heißt das, gell?
Genau, Amazon Merch bei Amazon, ja, MBA. Ja. Und ja, das erscheint mir sogar noch von außen betrachtet ein bisschen einfacher als das Self-Publishing. Und das ist mittlerweile sehr, sehr komplex geworden über die Jahre, sehr viel Konkurrenz. Ja, aber auf jeden Fall hat Amazon unfassbare Möglichkeiten und es ist einfach da. Also man muss es halt einfach nur machen. Zeit reinstecken, lernen und los geht's.
Ja, ich finde auch. Wenn du jetzt schon gesagt hast, also du hast ja im Prinzip schon diese finanzielle Freiheit jetzt erreicht. Hast du denn dann überhaupt noch, oder setzt du dir überhaupt noch so persönliche, ja, so finanzielle Ziele oder irgendwie sowas? Oder ist das jetzt, ja, weiß ich nicht, oder hast du das jetzt erreicht und sagst, okay, cool, abgehakt? Oder was kommt dann danach irgendwie?
Ja, ich hatte eigentlich, also ich habe immer so 5-Jahres-Ziele, die ich mir aufschreibe. Und ich hatte bis letztes Jahr eigentlich immer finanzielle Ziele. Und ich hatte jetzt im Dezember tatsächlich überlegt, ob ich mir nochmal einsetze, weil es ist eigentlich nicht mehr notwendig gewesen für dieses Jahr. Ich habe es allerdings nochmal gemacht, um einfach nochmal eine Schippe draufzulegen und nochmal alles rauszuholen. Ja, von daher habe ich auf jeden Fall immer finanzielle Ziele, aber die sind immer aufs Jahr gesehen, die ich dann versuche zu erreichen. Ja, ich weiß nicht, wie machst du das mit deinen Zielen, also wenn du dir Ziele setzt?
Ja, ich habe es jetzt mal so probiert. Ich habe auch mir so Ziele fürs Jahr gesetzt, beziehungsweise ein Ziel fürs Jahr und dann halt, wenn wir jetzt über finanzielle Ziele reden, und dann jeweils ein finanzielles Ziel runtergebrochen halt irgendwie auf die verschiedenen Monate. Aber da bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher, ob das so schlau ist, das pro Monat zu machen, weil du dann irgendwie dir selber auch so ein bisschen Druck aufbaust. Ich glaube, vielleicht ist es fast besser, sich so einfach nur ein Jahresziel zu setzen und ja, sich das halt immer wieder und wieder so vor Augen zu halten. Vielleicht bringt es sogar mehr. Bin ich gerade noch so ein bisschen überlegen, was da besser ist, sozusagen.
Das ist, glaube ich, so eine Typfrage. Also ich habe es auch mal monatlich versucht, das war nichts für mich. Und ja, ich habe es jetzt einfach jährlich, aber ich habe die Technik, dass ich mir morgens diese Ziele, meine 5-Jahres-Ziele, in mein Heft schreibe, jeden Morgen, wenn ich meinen Kaffee trinke und lese, sodass ich sie halt jeden Tag wieder im Kopf habe. Und ich habe, glaube ich, bis auf ein Ziel, was ich knapp verfehlt habe, um 2 Monate, habe ich, glaube ich, in den letzten 4-5 Jahren mit dieser Technik immer meine Ziele erreicht. Ja.
Ach, cool, das heißt, du setzt dir jetzt, wie hast du gesagt, 5 Ziele pro Jahr oder so?
Genau.
Und dann schreibst du das jeden Tag, einfach damit du das immer im Gedächtnis hast, immer wieder jeden Tag auf und sagst, okay, das sind meine Ziele, zack, zack, zack.
Mhm, genau, ja.
Ja, das ist cool.
Die Technik habe ich von, wie heißt er? Alexander Hartmann. Der hat ein Buch geschrieben, mit dem Elefant durch die Wand heißt das, glaube ich. Ja, da habe ich die Technik mal raus und ich habe sie einfach mal getestet und das passt für mich.
Ja, sehr gut, das muss ich auch mal so probieren.
Ja, ist immer so ein bisschen austesten, was halt für einen passt. Also manche Leute setzen sich auch gar kein Ziel und da klappt es. Aber das ist, glaube ich, nicht die Regel.
Nee, ich glaube auch nicht. Also ich glaube schon, dass, ja, man muss das schon machen. Ansonsten geht man irgendwie so gefühlt in alle Richtungen immer und nicht in eine Richtung, die man halt will.
Ja, stimmt. Irgendwie.
Und sag mal, investierst du eigentlich auch in jetzt irgendwie klassische Sachen, sowas wie, keine Ahnung, Immobilien oder sowas? Oder ist das gar nicht so dein Ding?
Ja, also ich bin eigentlich überwiegend klassisch unterwegs. Also meine Peer-to-Peer-Kredite machen momentan circa zwischen 10% und 15% meines Portfolios aus. Und ich bin eigentlich größtenteils in Aktien investiert, ETFs und circa 20 Dividenden-Einzelwerte momentan. Aber physische Immobilien habe ich nicht. Aber ich habe jetzt, du hast ja auch den Louis kennengelernt auf der Invest, da bin ich zum Beispiel in die REITs investiert und auch in Immobilienkredite. Also von daher bin ich auch irgendwie wieder in Immobilien investiert, aber ich möchte halt physisch damit nichts am Hut haben.
Okay. Ja, da bin ich gerade so ein bisschen überlegen, was ich da in die Richtung machen soll. Ja, mal schauen.
Also ich habe mir halt immer, mein Ziel ist halt immer, meine Investments so einfach wie möglich zu halten und so wenig wie möglich damit zu tun zu haben und trotzdem ein Auskommen zu haben, wenn ich muss.
Also so passiv wie möglich, meinst du?
Genau, richtig. Also alle meine Investments sind zum Beispiel auch darauf ausgelegt, dass sie immer ausschütten, sofern das möglich ist. Also bei Kryptowährungen geht es jetzt zum Beispiel nicht, da habe ich auch ein paar von. Aber ansonsten so, dass ich halt, wenn ich es brauche, immer darauf umstellen kann und mir die Ausschüttung quasi rausnehmen kann.
Mhm. Das heißt, na gut, Immobilien wären dir zu viel, da muss man zu viel managen dann noch und zu viel selber machen vielleicht?
Vermute ich mal. Also ich kenne mich jetzt mit Immobilien jetzt nicht so gut aus, mit dem physischen, aber ich will es halt auch einfach nicht. Von daher, es gibt so viele einfache Möglichkeiten, warum soll ich mir das antun?
Okay. Ja, cool.
Ich meine, einfacher als ein Mausklick kann es nicht werden.
Ja, das stimmt. Ja, bei Immobilien weiß ich auch immer nicht so genau. Also ich finde es auf der einen Seite schon super spannend. Dann manchmal, wenn man sich mit anderen Leuten drüber unterhält, die sagen dann, naja, es ist halt so ein, da hast du dann halt so viel Geld in so ein Haus gesteckt. Ja, da hast du dann irgendwie wieder so eine, also es ist nicht, einfach nicht so gut gestreut wie jetzt vielleicht woanders.
Ja, das kommt auch dazu, ja. Es gibt so eine andere Sache. Momentan ist ja auch gibt es so einen Airbnb-Hype. Das fand ich aber ziemlich interessant, sich einfach irgendwo eine Wohnung zu kaufen, jetzt nicht unbedingt in Deutschland, sondern im Ausland und die dann zu vermieten. Und sie halt selbst nutzen, wenn man dann im Ausland ist. Das fand ich sehr interessant, ist aber ziemlich schnell gescheitert an irgendwelchen Regulatorien, über die man sich auch wieder in der Tiefe informieren musste, wo ich dann auch wieder keinen Bock zu hatte.
Ich hätte ich jetzt schon fast geraten, ja, wahrscheinlich an irgendwie deutschen Steuern oder keine Ahnung, irgendwelchen deutschen Regularien-Zeugs.
Nee, tatsächlich habe ich das nicht in Deutschland versucht, sondern in Portugal und in Spanien. Und ja, da habe ich dann relativ schnell aufgegeben, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, mich damit zu beschäftigen.
Okay, also ist doch nicht so ganz so einfach. Okay.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich habe mich jetzt nicht tiefer damit beschäftigt, aber auf jeden Fall ist es gerade auch ein ziemlicher Hype in der Branche, in der Airbnb-Branche.
Ja, na gut, vielleicht mache ich mich in der Richtung nochmal schlau. Ja, wenn ich mich schlau mache, dann kann ich dir Bescheid sagen. Dann kann ich dich updaten.
Ja, ich glaube, da gibt es im Citizen Circle auch genug Input übrigens.
Okay, kann ich auch nochmal schauen. Ja, cool. Ich habe jetzt zum Schluss noch so ein paar, also ich habe, bevor wir uns jetzt hier unterhalten haben, ein bisschen rumgefragt, ob irgendjemand Fragen an dich hat. Und habe hier so ein paar Fragen zusammengetragen von ein paar anderen Leuten, die gerne ein paar Dinge von dir wissen wollten. Und zwar ist jetzt hier, ich lese dir einfach mal vor, und zwar ist hier eine Frage, also da sagt einer, ich habe eine Frage zu deinem Blog. Ab wann hattest du persönlich da das Gefühl, dass du halt damit richtig erfolgreich bist? Gab es da einen bestimmten Schlüsselmoment oder so?
Gab es eigentlich nicht. Also der Schlüsselmoment war eigentlich der, dass ich relativ früh dabei war als einer der Ersten. Ich glaube, neben mir gab es damals nur den Klaus Lehmann mit seinem Forum. Und ansonsten ist das einfach ja kontinuierliche Arbeit gewesen über die 5 Jahre. Es gab jetzt nicht so den Punkt, wo ich sagen kann, okay, das hat jetzt zum Erfolg geführt. Also ich wüsste jetzt auch keinen Blogger, wo das der Fall ist.
Dann fragt hier noch jemand, ich habe eine Frage zum Thema Steuern. Wie und wann muss ich meine Gewinne aus P2P-Krediten versteuern und wie viele Steuern fallen dabei ungefähr an?
Also du zahlst ganz normal Kapitalertragssteuer da drauf und die fallen eigentlich direkt an, wenn du die Zinsgutschrift auf dein Konto bekommst. Und du kannst dir von den Plattformen automatisiert auch jedes Jahr so eine Steuerbescheinigung zuschicken lassen oder erstellen lassen. Und das trägst dann einfach in der Steuererklärung ein und dann ist das Thema eigentlich durch.
Okay.
Ja, ich wollte nur noch sagen, dass es einen extrem detaillierten Artikel dazu gibt auf meinem Blog zu der ganzen Versteuerung, wo man das auch in der Steuererklärung einträgt und sowas. Ja, kannst du dann vielleicht verlinken einfach.
Mache ich. Die nächste Frage hier, die jemand gestellt hat, ist, investierst du mit einer persönlichen Strategie? Also was zum Beispiel die Auswahl von kurzzeitig laufenden versus langen, also lange laufenden Krediten auf so Plattformen betrifft?
Nee, mache ich eigentlich nicht. Also tatsächlich bin ich da komplett breit gestreut auch. Und da ich sowieso langfristig anlege, ist mir eigentlich auch total egal. Und durch die Autoinvestoren ist es ja nochmal egaler, weil die machen eh alles für dich. Nee, also ich habe keine Strategie. Nee, keine feste.
Okay, also die einzige Strategie, die du hast, ist, das auf mehrere Plattformen zu streuen eigentlich.
Genau, und jetzt vielleicht nicht, wenn man jetzt 1.000 Euro auf einer Plattform nur hat, mit 100 Euro pro Kredit reinzugehen, sondern es gibt da so eine 1%-Regel, dass man immer, dass ein Kredit immer maximal 1% des Investmentbetrags ausmachen sollte. Das bei 1.000 Euro wären es dann jetzt ca. 10 Euro und so weiter. Das ist eigentlich so die einzige Regel, die ich beachte. Aber ansonsten, ob jetzt lang- oder kurzfristig, ist total egal.
Okay, hört sich logisch an. Eine Frage, die vielleicht wurde die dir schon mal gestellt. Wie würdest du 10.000 Euro in P2P-Krediten anlegen?
Ja, die wurde mir sogar schon so oft gestellt, dass ich sogar einen Blogartikel genau über das Thema geschrieben habe.
Nein, nee, oder? Jetzt ja, wirklich? Ja, das kann ich auch gleich verlinken, okay.
Ja, aber generell würde ich da einfach achten, dass man nicht nur in die gleichen Kredite sein Geld reinsteckt. Also jetzt zum Beispiel nicht nur in Konsumkredite. Du hast es ja auch schon erwähnt bei deiner Auswahl eben. Also zum Beispiel Mintos ist eine Mischplattform. Da gibt es so viele verschiedene Kreditarten. Bondora zum Beispiel nur Konsumkredite. Dann gibt es Estate Guru, die haben Immobilienkredite. Dann gibt es auch Plattformen, die sich spezialisiert haben auf Geschäftskredite wie Flender in Irland oder Linked Finance. Ich würde versuchen, dahingehend ein bisschen zu streuen, dass man jetzt nicht nur zum Beispiel auf Konsumkredite geht oder sowas.
Okay. Jetzt habe ich noch, ich habe noch 2 Fragen. Und zwar die nächste wäre, man kann bei P2P-Krediten ja auch eher konservativ oder risikoreich investieren, also was die Kredite selber angeht. Fährst du persönlich eher die konservative oder die risikoreiche Schiene?
Oh, es ist natürlich echt schwer zu sagen, was ist jetzt konservativ und was ist risikoreich.
Naja, also zum Beispiel bei Bondor, gibt es ja so einen Schieberegler irgendwo, habe ich gesehen, wo du, aber ist trotzdem natürlich, ja, ist jetzt schwierig zu definieren, aber wenn du jetzt da so einen Schieberegler hättest, ja, wo würdest denn du den denn hinschieben? Würdest du denn eher zum risikoreichen schieben oder ganz nach rechts sozusagen oder eher dann nach links oder würdest du es in der Mitte lassen, so balanciert?
Ich glaube eher ausbalanciert, aber man kann das halt total schwer einschätzen, was da jetzt wirklich risikoreich ist und was nicht, weil diese Bewertungsszenarien von den Plattformen, die sind ja von denen gemacht, also du weißt ja nicht wirklich, was dahinter steckt. Von daher ist man da, glaube ich, ganz gut ausgeglichen, wenn man einfach immer die goldene Mitte trifft.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja, gute Antwort. Okay, und genau, dann hat noch jemand gefragt, eigentlich nochmal was ganz anderes. Im Juni findet eine P2P-Konferenz in Riga statt, bei der du als Speaker dabei sein wirst.
Ja, tatsächlich.
Genau. Und richtet sich diese Konferenz auch an Privatanleger, die in P2P-Kredite investieren wollen? Also die Anfrage kam über Geldfreundinnen auf Instagram rein.
Okay. Genau. Ja, tatsächlich war die Idee der Konferenz, also die Idee kam von Kolja und mir, also wir waren die Founder quasi davon und haben jetzt mit einem externen Organisator das quasi zusammen auf die Beine gestellt. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir Plattform und Privatinvestoren wirklich auch zusammenbringen und auch Blogger, wenn sie Bock haben. Und von daher auf jeden Fall, ja, kann man gerne vorbeikommen. Es gibt 2 Tage, der erste Tag ist mehr so mit Talks gesät, dann gibt's eine hoffentlich ziemlich coole Afterparty und am zweiten Tag ist mehr so Networking, Workshops etc.
Ja, sehr cool. Klasse. Mal schaue ich da vielleicht auch mal vorbei.
Mal schauen. Ja, mach das gerne.
Gut. Ja, also das war es auf jeden Fall von meiner Seite mit meinen ganzen Fragen.
Cool.
Danke dir schon mal für deine vielen Antworten und dass du dir die Zeit genommen hast, die alle ausführlich zu beantworten.
Ja, habe ich doch gerne gemacht. Und dir ja viel Erfolg mit deinem Podcast und ich bin schon gespannt auf die Folge, wie sie sich anhört.
Dankeschön. Gut. Dann hab erstmal noch einen schönen Abend. Du kannst auch noch gerne Tschüss sagen zu den Zuhörern. Ich verabschiede mich schon mal.
Ja, danke, dass ihr dabei wart. Und vielleicht hören wir uns nochmal in der zweiten Folge, wenn du konkrete Fragen hast, Chrissy. Tschüss.
Genau. Bis dann.